So, es ist halb, damit wir nicht wieder zu lange predigen. Na? Müsste die Technik, Regieanweisung mir irgendwann sagen, dass ich, eins fehlt noch, irgendwas fehlt noch, wo ist meine Brille? Moment. Gefunden. Jetzt nehme ich noch einen Schluck aus der Kaffeekanne und dann fange ich tatsächlich an. Alle, die jetzt zu Hause am Frühstückstisch sitzen, dürfen es mir gleich tun. Kurze Übung für das Abendmahl nachher. Können wir auch gemeinsam trinken mit euch zu Hause. Okay, so. Heute ist Matthäus 4 dran. Und Nora hat den roten Faden durchs Matthäus-Evangelium schon gesagt. Wir hatten, Matthäus hat sein, ich will das nochmal kurz zusammenfassen, Matthäus hat sein Evangelium nicht wirklich chronologisch geschrieben. Das war ihm nicht so wichtig. Lukas dagegen hat das eher chronologisch geschrieben, weil er sagt das in seiner Einleitung. Matthäus dagegen hatte was ganz anderes im Sinn und das merkt man. Das Matthäus-Evangelium ist durchgestylt. Ja, es finden sich immer die gleichen Formeln, immer die gleichen Redewendungen. Dann gibt es beim Matthäus-Evangelium hat man halt diese Gliederung, ne, mit den, man hat die Reden Jesu und dazwischen hat man immer so die Taten Jesu. Ne, es gibt da diese ganzen, also es gibt kein Evangelium, wo so viele Reden von Jesus sind. Ne. Man hat in 5 bis 7 Bergpredigt, in 10 die Aussendungsrede, in 13 die Gleichnisse des Reiches, 18 auch die Rede über das Verhalten im Reich und dann 23 bis 25 die berüchtigte Endzeitrede. Und davor und danach passieren immer Dinge. Jesus demonstriert zum Beispiel sein Reich mit Macht. Und das ist ganz interessant, das hatte ich letztes Mal schon ein bisschen erklärt, das hilft so ein bisschen, das zu verstehen. Und es ist relativ einfach dann, jedes Kapitel, man sieht relativ schnell, jedes Kapitel im Matthäus-Evangelium hat einen Bezug zu dem Reich Gottes. Ja. In 1 bis 4 haben wir die Person des Königs, 5 bis 7 die Prinzipien des Reiches, 8 bis 10 die Macht des Königs, da tut er die ganzen Wunder, da läuft er rum und heilt die Leute. In 11 bis 13 die Geheimnisse des Reiches, die Rede über die ganzen Gleichnisse. 14 bis 18 die Verwerfung des Königs. Da ist die Konfrontation, das ist auch bei Matthäus stärker als in dem anderen Evangelium, die Konfrontation mit der etablierten Religion, mit dem Judentum und den Pharisäern und Schriftgelehrten. In 19 bis 25 die Präsentation des Königs. Er kommt nach Jerusalem. Er ist endlich am Ziel und was passiert dort? Der wird natürlich abgelehnt und dann in 26 bis 28 die Passion, Tod und Auferstehung. Das ist so relativ logisch oder ja, offensichtlich, wie Matthäus das gemacht hat. Und es gibt sogar noch eine weitere Orientierung oder einen weiteren Leitfaden durch Matthäus. Ja, Matthäus hat das sogar, er hat zum Teil die Ereignisse so arrangiert, dass sie parallel zu der Geschichte des Volkes Israel laufen. In Matthäus ist das einzige Evangelium, wo berichtet wird, dass Jesus nach Ägypten geht, fliehen muss und dann von Ägypten wieder zurückkommt. Das, so wie das Volk Israel, das musste auch zur Rettung, ist es ja nach Ägypten geflohen. Und dann sind die wiedergekommen aus Ägypten. Das ist nur, das finden wir nur in Matthäus berichtet. Ja. Auf der Rückkehr, oder die Rückkehr beim Volk Israel war natürlich der große Test und das ist auch unser Thema heute. Jesus ist zurückgekommen, wird groß und jetzt kommt auch, ähnlich wie beim Volk Israel, der Test war in der Wüste. Das Volk Israel hat ihn nicht bestanden. Jesus wird heute in der Wüste, also heute reden wir darüber in Matthäus 4, wie Jesus in der Wüste getestet wird und er besteht. Ja, Jesus schafft das, was das Volk nicht geschafft hat. Das ist sozusagen eine Ebene, eine Schale, des Matthäus-Evangeliums. Da gibt es noch mehr. Man kann das Ganze auch beziehen auf Jesus schafft das, was Adam und Eva nicht geschafft haben. Adam und Eva wurden getestet von dem Versucher. Ja, die haben es nicht geschafft, Jesus hat das geschafft. Und da kann man noch eine ganze Menge, also falls ihr so Bibel-Nerds seid, könnt ihr da eine ganze Menge Parallelen finden. Man kann sogar das noch weiter treiben, was ich nicht mache, und dann irgendwelche Parallelen in die Zukunft sehen. Zum Beispiel stehen so komische Verse bei Matthäus. Es waren dreimal 14 Generationen, bis Jesus dann endlich kommt. Das steht in Matthäus 1. Und wenn man dann, da kann man richtig lustige Zahlenspielchen machen, was man nicht tun sollte. Ne? 3 mal 14 sind 42. Und 42 Generationen und 42 sind genau, wenn man das als Monate nimmt, kommt man auf diese mysteriöse Zahl, die ständig in Offenbarung und in Daniel aufpoppt mit den 1260 Tagen, was genau nach jüdischem Kalender 3,5 Jahre sind, was ja auch wieder immer auftaucht, ne? Wo Jesus dann sagt, so übrigens, einmal ne, die Witwe in Zarpat hat genau, zur Zeit Elia hat es genau 3,5 Jahre nicht geregnet, und dann zieht Jesus immer wieder diese Parallele zu der, ne, zu der Trübsalzeit, die auch 3,5 Jahre, also da kann man sich komplett verlieren mit solchen Spielchen. Und Matthäus lädt auch dazu ein bisschen so ein. Ne? Dem Matthäus war es jetzt nicht wichtig, dass er so den alles in der absolut korrekten Reihenfolge bringt, sondern ihm war es wichtiger, dass er einen Punkt, diesen Punkt nach Hause bringt oder den wirklich in die Leser rein, in die Leser der damaligen Kultur. Denen ist das damals ins Auge gesprungen. Uns springt das nicht so ins Auge, weil wir natürlich nicht mit dem Judentum und der Kultur so vertraut sind. Und diese ganzen Anspielungen nicht lesen und verstehen. Ne? Allein wir haben ja schon Schwierigkeiten, wenn wir von Reich und von Herrschaft hören. Herrschen ist für uns ja was Negatives. Und wir sehen das gleich mit dem Begriff Versuchung. Aber das hatten die nicht. Und Matthäus hat das ganz bewusst so geschrieben, um halt diesen Punkt nach Hause zu bringen. Dieser Mensch Jesus, der hier gelebt hat und den viele von euch gesehen oder gehört haben, oder wo ihr Leute kennt, die ihn gesehen und gehört haben, und vielleicht einige haben sogar gesehen, wie er in Jerusalem gekreuzigt wurde. Dieser Mensch ist wirklich Gott, ist wirklich der Messias. Und er bringt sein Reich. Und sein Reich hat nicht mit seinem Tod aufgehört. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los nach Pfingsten und so weiter. Ja, und das ist alles, was im Alten Testament schon längst vorhergesagt wurde. Das ist quasi, was Matthäus so das Wichtigste ist. Das ist ihm wichtig, am allerwichtigsten, diesen Punkt zu verdeutlichen. Ja, und das ist so eine Ebene vom Matthäus-Evangelium. Jesus in Matthäus 3 haben wir von Johannes dem Täufer gehört und gelesen und hier gehört. Ne? Und der sollte die Leute vorbereiten mit seiner Taufe der Buße. Und dann passiert am Ende von Kapitel 3, darüber haben wir nicht gepredigt, da passiert eine ganz interessante Sache. Jesus taucht auf einmal auf und will sich von Johannes taufen lassen, will sich mit dieser Bußtaufe taufen lassen. Und wen hat Johannes da gerufen zur Taufe? Wen hat Johannes ins Wasser gerufen? Naja, Leute, die Sünder waren. Und am leichtesten hatten es natürlich die Sünder, wo alle anderen wussten, dass sie Sünder waren. Wenn jeder weiß, dass du der Verbrecher bist, oder wenn deine Verbrechen im Internet breitgetreten werden, ja, dann ist es nicht mehr so schwierig, Buße zu tun. Ne? Und natürlich, wer wollte sich nicht taufen lassen? Die Leute, die einen guten Ruf und gutes Ansehen hatten, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Ne? Die wollten doch nicht ins Wasser. Das würde ja bedeuten, dann bin ich auf einer Ebene mit der Prostituierten. Nee. Ne? Und jetzt kommt Jesus zu Johannes und sagt, ich will ins Wasser. Ich will mich auf eine Ebene stellen mit all diesen Sündern, Menschen, Verbrechern, Gangstern, Bankstern, Prostituierten, alle Leute, was auch immer für Verbrechen. Ich will da ins Wasser. Und Johannes so, eigentlich umgekehrt, Jesus. Ne? Und Jesus so, nee, lass mal, ist schon okay. So, ja. Und für Jesus ist das so auch so eine Art Startschuss. Ne? Er geht ins Wasser und dann passieren ein paar Sachen. Ne? Jesus identifiziert sich mit der Menschheit und er sagt, hey, ich bin einer von euch. Ne? Und es ist mir völlig egal, was ihr von mir denkt. Jesus kannte ja damals noch keinen, das war ja der Beginn seines Dienstes. Er geht da ins Wasser und hey, 90% der Leute werden gedacht haben, oh, ein weiterer Verbrecher, ne? So, der sich da taufen lässt. Und dann passiert aber was. Der Himmel öffnet sich, der Heilige Geist kommt auf ihn wie eine Taube. Ja, wie ist, es ist ne, ein Vergleich, das heißt nicht, dass da wirklich eine Taube auf ihn gesessen hat. Und eine Stimme kommt vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen, du gefällst mir. Ja. Und hier passieren ein paar Sachen, also der Heilige Geist, das haben wir letztes Mal schon gehört, das ist quasi die Ausrüstung oder das ist immer der Startschuss. Jedes Mal, wenn in der Bibel steht, der Geist kommt auf, ja, checkt das nach. Jedes Mal, wenn da steht, der Geist kommt auf jemanden, ist das immer eine Befähigung und fast immer, eigentlich immer passiert danach irgendetwas Sichtbares, was alle mitkriegen. An Pfingsten kam der Geist auf die Jünger. Als Jesus bei den Jüngern da im Zimmer ist und sagt, empfangt Heiligen Geist und er hauchte sie an, passiert gar nichts. Nix. Also nichts äußerlich Sichtbares passiert. So, ne? Da passiert schon was, aber nichts äußerlich Sichtbares. Als an Pfingsten der Heilige Geist auf die kam, ist halb Jerusalem in Aufruhr. Im Heiligen Geist, im Alten Testament, wenn der Heilige Geist auf Simson kommt, auf Gideon kommt, ne? Auf einmal ist der Angsthase Gideon fähig, da 10.000 Midianiter anzugreifen oder so mit 300 Leuten. Ja? Also immer, wenn ihr dieses Auf in der Bibel seht, ist das so eine Ausrüstung zum Dienst für eine spezielle Aufgabe. Und das passiert hier bei Jesus. Der Heilige Geist kommt auf ihn. Und nicht nur das, gleichzeitig hört er diese Stimme vom Vater. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und ihr müsst eins bedenken. Jesus ist nicht als kleines Säugling mit einem voll ausgewachsenen Gehirn geboren und konnte schon lesen und schreiben und alles reflektieren mit 3 Monaten. Natürlich nicht. Jesus musste genauso lesen, schreiben, sprechen lernen wie wir alle. Ja? Und musste lernen, nicht in die Windel zu machen und so weiter. Und jetzt, irgendwann war sein Gehirn ja so weit entwickelt, dass es ihm irgendwie gedämmert haben muss, Moment mal, ich bin ja nicht nur ein Mensch. Ja? Und wir wissen nicht, wann der Zeitpunkt war. Wir wissen schon, ab dem 12. Zeitpunkt, wo er in Jerusalem ist, wird ihm das klar. Ich bin im Hause meines Vaters. Da ist ihm das schon so ein bisschen klar geworden. Wir wissen nicht, wie dieser Prozess des, ne, weil er ja seine Göttlichkeit abgelegt hat, muss er sie ganz neu entdecken und in seine Rolle, in seine Identität kommen. Selbst er als Gottessohn, weil er ja im Grunde als ein schwacher Mensch, weil er sich ja freiwillig beschränkt hat, wie ein Mensch zu leben. Und jetzt, Jesus, ne, hat bestimmt seine Momente gehabt, wo er sich für nicht Besonderes gehalten hat und wo er gedacht hat, ich bin ein Junge wie alle anderen auf der Straße. Ne? Und dann irgendwann mit 12 dämmert ihm, okay, mein Vater ist eigentlich der und nicht hier der Josef. Und das, wir wissen nicht, wie das weitergeht. Aber hier kommt dann diese Bestätigung, du bist mein Sohn. Ja, Gott sagt ihm das so. Und der Heilige Geist kommt auf ihn. Das bedeutet eigentlich, jetzt geht der Dienst los. Ne? Oder aus Jesus' Perspektive, dein Countdown läuft jetzt bis zu deinem Tod. Weil seine Aufgabe war ja zu sterben und dadurch den Teufel zu besiegen. Ne? So, und jetzt lesen wir dann in Vers 1, der Heilige Geist ist auf ihn gekommen, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Ja, Moment mal, der Heilige Geist erfüllt ihn, er hört Gottes Stimme, Gott bestätigt ihn, er weiß, ich bin Gottes geliebtes Kind, ja, darauf kommen wir später nochmal zurück. Und jetzt gehe ich in die Wüste und das ist auch noch vom Heiligen Geist, nicht irgendwie durch eigenes Verschulden oder durch eigene Dummheit oder sonst, nein. Ne, und wir haben ja letztes Mal schon gehört, der Wüste ist so ein zweischneidiger Ort. Ne? Es ist ein Ort, wo Einsamkeit, wo Hunger, wo keine nicht genügend Versorgung ist. Gleichzeitig ist das ein Ort, wo man auch in der Bibel oft eine Begegnung mit Gott hat. Aber man kann auch eine Begegnung mit anderen Göttern haben, nicht nur mit dem wahren Gott. Und darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Ja. Und ja, warum macht Gott denn sowas? Ja. Und hier kommt man ganz schnell, wenn man nicht ein bisschen genau ist, kommt man ganz schnell so ein bisschen, kann man sich so Fake-Widersprüche, Gott versucht niemanden, steht zum Beispiel in Jakobus. Ja, wieso macht der Heilige Geist das denn? Der ist ja auch Gott. Ne? Ah, Moment. Das Wort, was hier für Versuchung steht, Perazzo oder irgendwie so wird das ausgesprochen, ja, das bedeutet eigentlich testen, prüfen. Gucken, ob was echt ist oder gucken, ob was möglich ist. Das ist die eigentliche, ja. Also Eine bessere Übersetzung wäre eigentlich, damit er getestet wird. Jesus geht zu seiner Abschlussklausur. Jesus hat eine Prüfung. Ja? Also wenn ich meinen Schülern eine Klausur gebe, würde keiner sagen, nach Hause kommen von Schülern und sagen, Herr Richard hat uns heute versucht. Ja? Aber in diesem Sinne ist das Wort, das ist schon das Wort, wie das am häufigsten gebraucht wird. Ja? Jesus wurde, ich habe die Schüler getestet, geprüft, ich habe sie nicht versucht. Ja? Es ist kein Versuchen zum Bösen, sondern es ist ein Testen auf Qualität hin. Ja? Und das müsst ihr euch merken. Ja? Das wird auch meiner Meinung nach nicht genug betont oder vielleicht auch sogar aus Unwissenheit komplett falsch gepredigt. Wir hören viele Predigten, du brauchst den Heiligen Geist, um Gott zu dienen. Stimmt. Du brauchst die Ausrüstung des Heiligen Geistes. Absolut richtig. Ne? Und dann hören viele da auf. Okay, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, dann geh und mach alle Leute zu Jüngern oder so. Hast du alles, was du brauchst. Ah, Moment, Jesus braucht ein bisschen mehr als den Heiligen Geist. Jesus brauchte auch noch Gottes Stimme, die ihm sagt, du bist mein geliebter Sohn. Ein Wort, von dem er lebt, in dem Sinne, dass ihm Identität und Sinn und Ziel und Zweck gibt und ihn bestätigt in seiner Mission. Aber, und das hören wir auch gepredigt, ne? Du brauchst irgendwie Purpose, ne? Du brauchst deinen Sinn, Gott, du brauchst diese Bestätigung, du musst aus deiner Identität als Gottes Kind raus, gibt es 1000 Predigten im Netz, gute Predigten. Ja, ist auch richtig, aber das reicht auch noch nicht. Jesus beginnt erst seinen Dienst, ja, ab Vers 18. Ab Vers 12, nachdem die Prüfung vorbei ist, nachdem die Prüfung verstanden. Ne, Jesus wird mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, Jesus kriegt Sinn und Ziel und eine Aufgabe und wird gesendet sozusagen vom Vater und wird bestätigt in seiner Identität und Jesus wird geprüft. Und sorry Leute, aber diese Prüfung wird kommen. Ja? Und wenn ihr die nicht besteht, dann wird sie immer wieder kommen. Wird Gott nicht irgendwann sagen, ja, okay, mein liebes Kind, du hast speziellen Förderbedarf, wir drücken hier mal 20 Augen zu. Nein! Nein, Gott wird dich nicht aufs Schlachtfeld lassen, wenn du die Prüfung nicht bestehst, weil du dann ganz schnell erledigt wirst. Ganz, ganz, ganz schnell. Ja? Das ist nämlich nicht ganz so harmlos. Gott wird dich prüfen, ob du das, was du sagst, ernst meinst oder nicht. Und ja, Petrus schreibt, ein Glaube, der geprüft wurde, ist kostbar. Ne? Ein Glaube, der sich bewährt hat. Unser Glaube muss sich bewähren. Das ist ganz normal. Ja, in allen anderen Bereichen unseres Lebens empfinden wir das auch normal. So. Aber es ist halt nicht angenehm. Es war auch für Jesus nicht angenehm. Ja? Also Jesus geht in die Wüste und in Vers 2 steht, als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Duh. Ich meine, vielleicht hat Matthäus das extra reingeschrieben, um so, ja, Jesus hatte auch Hunger, Jesus war auch ein Mensch, Jesus hatte auch körperliche Bedürfnisse, aber ja, du bist hungrig, wenn du 40 Tage, und ne, wir wissen jetzt nicht, von was er alles gefastet hat oder so, ne, ob er gar keine Nahrung, das spielt auch alles keine Rolle. Ne? Entscheidend ist, er hat 40 Tage lang nicht genug zu essen gekriegt und war hungrig. Und er hatte ein körperliches Bedürfnis. Ne? Und jetzt gibt es hier so einen Rabbit Trail, wo ich echt mit mir kämpfe, ob ich den lang gehe. Ja, und ganz, ganz kurz so ein paar Teaser rauswerfen für die Vollnerds unter euch. In Hebräer 10, 19, 20, da steht, da wird angedeutet, ja, dass das Fleisch von Jesus ein Vorhang war, der am Kreuz zerrissen wurde und dadurch der Zugang zur unsichtbaren Welt frei wurde. Und dahinter steckt ein Prinzip. Und Fasten, ich bin so ein bisschen so, ja, ich bin nicht immer froh, wenn ich höre, dass irgendjemand entscheidet, sich extrem zu fasten. Ja, Fasten ist eine christliche Disziplin, klar. Aber jede Religion da draußen hat ihre eigenen Fasten- und Speiseregeln. Also Fasten ist nicht ausschließlich christlich. Fasten bringt eine Dynamik ins Spiel, die manchmal auch gefährlich werden kann. Also Fasten und Speiseverbote. Ja. Und Paulus warnt sogar davor. Ne? Paulus schreibt in 1. Timotheus 4,1, bis 3 an Timotheus sagst du, hey, ne? Es gibt übrigens Lehren von Dämonen. Und diese Lehren von Dämonen, die haben so unter anderem, lehren sie bestimmte Speisen nicht zu essen. Oh. Ne? Und wenn man sich das mal so anguckt, ne, was macht so ein buddhistischer Mönch, um Kontakt mit der anderen, oder bei den Buddhisten ist ja so, um der dieser Welt, die für die ja nur eine Illusion ist, zu entfliehen. Ja, was macht er denn? Naja, er fastet extrem. Ja, was passiert, wenn du extrem fastest? Du überwindest die natürliche, gottgegebene Schranke. Ne, das könnt ihr, egal wen ihr fragt, aber je länger ihr fastet, umso sensibler werdet ihr. Nicht nur für Geschmack. Eure Wahrnehmung erhöht sich dadurch durch den Hunger. Ne? Und was im Geistlichen da passiert, ist, du brichst immer mehr durch diese Schranke zur übernatürlichen Welt. Und das ist, es gibt nur einen sicheren Zugang in diese übernatürliche Welt und das ist Jesus am Kreuz. Und alle anderen Zugänge, wenn du da durchgehst, kann das ganz schnell passieren, dass du ziemlich lost wirst und ziemlich ballaballa zurückkommst. Ne? Ich habe das leider gesehen. Ja? So. Auf jeden Fall, Jesus fastet hier und natürlich wird seine Wahrnehmung für die unsichtbare Welt, die wird geschärft. Ne? Es ist kein Wunder, sage ich mal, in diesem Sinne, dass er den Teufel sieht oder eine Vision hat. Oder hier steht nicht, wie der Teufel, ne? Also da müsst ihr euch auch ein bisschen von den Bildern, die man so sieht oder in der Kunst oder so, wird das ja immer irgendwie dargestellt. Hier steht nicht, dass der Teufel in irgendeiner Gestalt erschien oder sowas. Das wissen wir nicht genau. Das ist auch nicht wichtig. Ja? Aber wenn du richtig hardcore fastest, kann das eine ungesunde Tür sein. Ja? Und übrigens, eine kleine Sache. Leute mit Essstörungen haben sehr häufig Halluzinationen. Ups. Ja, googelt das mal. Das ist interessant. Interessanter Zusammenhang. Ja. Wenn du extrem fastest, kann es sein, dass du in diese andere Realität durchbrichst. Ob du das jetzt Halluzination oder sonst irgendwie nennst, oder ob du mit einem christlichen Weltbild glaubst, dass da wirklich eine andere Realität ist, in die du durchbrichst. Und diese andere Realität ist aber nicht ganz harmlos. Ja. Wenn du nicht Jesus bist, solltest du da nicht einfach so rumspazieren und ich ermutige auch nicht, irgendwelche extrem charismatischen Experimente, die da Leute ermutigen, sowas zu machen. So, okay, ja. Ohne Jesus ist das nicht gesund. Fasten ohne Jesus empfehle ich nicht. Gut, reicht. Jetzt wieder zurück zu unserem normalen Text. Also Jesus ist ziemlich hungrig hier, ne? Und die erste Versuchung, die er hier begegnet, ne, der in Vers 3, der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, oh, Moment mal, wenn du Gottes Sohn bist, ja, er zweifelt das sofort an, sollte Gott gesagt haben, wenn du Gottes Sohn bist, so, okay, Moment, ein paar Verse vorher hat Jesus gerade direkt von Gott gehört, du bist Gottes Sohn, du bist mein geliebter Sohn. Das Erste, was der Teufel anzweifelt, das Erste, was angegriffen wird in der Prüfung, ist deine Identität. Ja? Deswegen haben wir so viele gute Bücher und gute Predigten, die sind doch alle notwendig darüber, dass du Gottes Kind bist, meine Identität in Christus und so weiter. Und das sind auch gern gehörte Predigten, aber wir brauchen deshalb diesen Input immer wieder neu, weil wir die Prüfung nicht bestehen. Wir hören das von Gott, wir haben eine Begegnung mit Gott, vielleicht im Lobpreis oder in der Bibellese zu Hause oder sonst irgendwie so, und viele Leute haben das von Gott gehört, genauso wie Jesus in irgendeiner Form. Hey, ich bin, ne? Oder haben eine Begegnung mit Gott gehabt, wo sie gemerkt haben, Gott liebt mich total. Ja, und dann kommt die Prüfung und diese Begegnung mit Gott oder diese Erfahrung ist wie verblasst. Natürlich verblasst die. Du kannst nicht von einer Erfahrung ständig leben. Ne? Du musst irgendwann selber dein Glaubensmotor muss anspringen und sagen, so, ich glaube, dass jetzt egal was kommt, egal wie ich mich fühle, ich bin der, egal was mein Körper mir sagt oder sonst was. Ne? Das ist die Prüfung. Aber weil wir für diese Prüfung nicht sensibilisiert sind, machen wir eine Erfahrung, die Erfahrung verblasst, die Zweifel kommen, es ist alles wie weggeblasen. Wir können wieder von vorne anfangen. Wir denken dann, okay, ich brauche nochmal wieder Gottes Bestätigung. Ich brauche noch so ein Erlebnis. Oder ich muss mir so ein Erlebnis jeden Sonntag neu abholen, um irgendwie dieses Gefühl für meine Identität beizubehalten. Nein, Mann, du musst die Prüfung bestehen. Ja? Und du musst das nicht immer fühlen. Du musst das in deinem Herzen wissen, dass du Gottes geliebtes Kind bist. Ja, und die Zweifel, und wenn du das einmal gehört hast, musst du dich fest zu entschließen, allen Zweifeln in den Wind zu schlagen und sagen so, ihr könnt mich mal, so Gott, ich hab das von Gott gehört und es steht in der Bibel und jetzt ist gut. Ja? Jesus, die erste Versuchung läuft, oder das Hauptthema dieser ersten Versuchung sind körperliche Bedürfnisse. Jesus war hungrig, der Teufel kommt und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Ne? Wenn das wirklich stimmen sollte, dann müsste Gott ja das und das tun. Ne? Dieses Vertrauensverhältnis, ich vertraue schon, dass Gott das tut, das wird auf einmal umgekehrt in eine Forderung. Ja? Probiert das mal in eurer Ehe. So. Ist nicht gut. Ja? So, wenn du meine Frau bist, dann müsstest du das tun. Wenn du mein Mann bist, dann müsstest du das und das tun. So, ne? Ab dem Moment, ihr habt das Vertrauensverhältnis in diesem Moment gekillt. Und der Teufel benutzt hier den real vorhandenen Hunger bei Jesus, dieses körperliche Bedürfnis. Ja? Und das funktioniert garantiert auch mit anderen Bedürfnissen. Ne? Hunger ist ja hier nur ein kleines Beispiel, was fürs Ganze stehen kann. Ne? Wie jede körperliche Vernachlässigung wird dem Teufel eine Angriffsfläche bieten. Jedes körperliche Bedürfnis, was ihr habt, kann theoretisch eine Angriffsfläche sein, über die ihr attackiert werdet. Wenn ihr einen christlichen Glauben habt, der in irgendeiner Form extrem ist, in dem Sinne, dass er zum Beispiel die Bedürfnisse des Körpers verleugnet oder vielleicht auch Bedürfnisse der Seele nicht akzeptiert, schafft ihr Angriffsflächen, wo der Teufel euch angreifen kann. Deswegen ist es durchaus empfehlenswert, vernünftig zu leben. Ja? Und wir brauchen einen ganzheitlichen Glauben. Und den kriegen wir auch in der Bibel, wenn wir das denn sehen wollen. Ne? Wo ein Glauben, der unseren Körper, unsere Seele und unseren Geist, der all diese Bereiche unseres Lebens mit einbezieht. Sonst bieten wir unnötige Angriffsfläche. Ja? Und der Teufel kommt, wenn du hungrig bist. Ja? Der Teufel kommt, wenn du nicht genug geschlafen hast. Der Teufel kommt, wenn du krank bist. Er wird die Schwachheit deines Körpers ausnutzen. Ja? Und Jesus weiß genau, wie sich das anfühlt. Jesus kennt diesen Ansturm der körperlichen Begierden. Hier jetzt Hunger. Ne? Er weiß, wie sich das anfühlt. Er war hungrig. Ne? Und trotzdem hat Jesus sich nicht dieser Begierde er hat sich nicht zum Sklaven gemacht, er hat sich nicht von dieser Begierde bestimmen lassen. Die war durchaus da, ja. Manche Leute tun dann so, als ob die nicht existiert, was übrigens nicht funktioniert, nicht lang. Ne? Der Hunger war da, der blieb auch bis zum Ende. Ne? Aber Jesus sagt dann in Vers 4, er antwortet und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Ja, Achtung, Jesus sagt nicht, der Mensch lebt nicht vom Brot, sondern vom Wort Gottes. Und wenn du nur die Bibel liest, so, ne, brauchst du dich nicht, das ist Quatsch. Ja. Also aufgepasst wieder vor einseitigen Auslegungen. Jesus sagt schon, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Dein Körper, das Leben deines Körpers, dein biologisches Leben, ist ein Teil des Ganzen, ja. Aber es ist eben nur ein Teil. Es ist nicht das, was dich ausmacht. Und das ist vielleicht der größte Fehler der heutigen Zeit, dass wir dahingehend konditioniert werden, dass wir komplett auf unser Äußeres reduziert sind, dass unser Äußeres uns ausmacht und uns unsere Identität gibt. Dem verweigert sich Jesus hier. Der Mensch lebt nicht vom Brot alleine. Ja, er lebt auch vom Brot. Ja, und du wirst nicht satt, indem du die Bibel liest. Aber dass alleine nur, dass du biologisch funktionierst, ist in der ganzen Bibel, von der ersten bis zur letzten Seite, kein Leben. Das ist eine Zombie-Existenz. Ja, ein lebender Toter. Jesus sagt zu lebenden Menschen, lass die Toten ihre Toten begraben. Jesus, Gott sagt zu Adam, an dem Tag, wo du isst, wirst du sterben. Und klar, Adam lebt noch ein paar hundert Jahre weiter in der Geschichte. Ne? Aber Leben ist in der Bibel anders definiert. Das ist ewiges Leben, sagt Jesus in Johannes 17, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast. Also richtiges Leben ist mehr als nur ein biologisches Funktionieren aller meiner Organe. Ja? Für Gott ist ein Leben ohne Sinn und Zweck kein echtes Leben. Und du lebst nicht vom Brot allein, sondern du lebst von dem Wort, was Gott dir zuspricht, wo Gott dir sagt, du bist mein Kind, du bist mein Sohn. Ja? Ich möchte, dass du das und das für mich tust. Ich habe dich so und so begabt. Hier hast du hier ist dein Bereich, hier ist deine Gemeinde, hier kannst du dich austoben, deine Arbeitsstelle, hier sollst du regieren, herrschen, managen und Segen bringen. Das gehört genauso zum Leben dazu wie Brot essen. Ja. Deine Seele und dein Geist brauchen genauso ein Wort, für das sie leben, das ihnen Sinn, Zweck, Ziel gibt, das sie nährt. Dein Körper braucht Brot. Und ohne das Wort Gottes, das ist ein schönes Zitat, was mir eingefallen ist, ja, Leben ist bei Gott mehr als nur Körperfunktion, und ohne das Wort Gottes wirst du ein hohler Mensch bleiben, ohne wirklichen Sinn. Ja. Vers 5, wir gehen weiter. Ja, ein bisschen, wir müssen uns beeilen, ne? Nicht zu lange machen. In Vers 5, darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die Heilige, das war die erste Versuchung, ne? Über die körperlichen Bedürfnisse. Vers 5, die zweite Versuchung, darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an etwa an einem Stein stößt. So, der Teufel legt ein bisschen zu. Er zitiert jetzt Bibelverse. Er zitiert Psalm 91. Ein ziemlich cooler Psalm. Wir singen das ja, Peter hat ja darüber ein Lied geschrieben, ne? Weil er sich an mich klammert. Ne? Darum will ich ihn erretten, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und so weiter. Und der Teufel nimmt diesen Psalm, ne? Er nimmt einen schönen, netten Insta-Vers aus diesem Psalm raus und hält ihn Jesus so vor, hey, wenn du Gottes Sohn bist, er ist immer noch dabei, die Identität Jesu anzuzweifeln, ne? Dann müsste doch jetzt das und das passieren. Und wir haben hier wieder diese Umkehrung, ne? Die nichts anderes ist als ein Bruch des Vertrauensverhältnisses. Ja, ich bin Gottes Sohn und Gott wird sich schon um mich kümmern, zu seiner Zeit und zu seinen Bedingungen. Und ich vertraue darauf, dass das rechtzeitig passiert. Das ist eine ganz andere Herzenshaltung als, hey Gott, wenn ich dein Kind bin, musst du mir das beweisen. Wenn ich wirklich deine Frau, dein Mann, wenn du mich wirklich liebst, so, ne, dann musst du das und das tun. Das ist die Falle, die der Teufel ihm hier quasi auslegt. Ja? Und das ist tückisch, weil diese Art zu denken kommt uns ganz schnell. Boah, wenn ich Gottes Kind wäre, warum, ne, in der Bibel steht, ne, wenn ich den, was weiß ich, prüfe mich, ich will die, ne, wenn du deinen Zehnten in dein Vorratshaus gibst, will ich die Fenster des Himmels öffnen und dich segnen und so weiter. Oder in der Bibel steht, sorgt euch um nichts. Ne? Und ich habe Jesus, was ist Gott, was ist hier los? Ich habe hier die ganzen Sorgen und alles so. Ne? Und diese Denkweise bricht dieses Vertrauensverhältnis. Ne? Und wir stellen auf einmal Forderungen. Und das Krasse dabei ist, ja, Jesus antwortet hier in Vers 7, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jesus reagiert genauso, ne, wie bei der ersten Versuchung mit einem Bibelvers. Du sollst Gott, den Herrn, nicht versuchen. Okay, was bedeutet hier versuchen? Ja, der Teufel fordert Jesus heraus, so teste doch mal, wenn du wirklich Gottes Kind bist, müsste ja dann Wunder passieren. Ne? Jesus sagt so, hey, das ist Versuchen. Jetzt steht aber an anderen Stellen in der Bibel, zum Beispiel im Hebräerbrief, da steht, wer Gott gefallen will, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also, oder wir wissen an anderen Stellen, Gott mag das, wenn wir ihn um große Dinge bitten, dass er Wunder tut. Die Gemeinde in der Apostelgeschichte, die betet, strecke deine Hand aus und tue große Zeichen und Wunder, damit alle merken, dass du Gott bist. So, ne? Ich glaube 4 oder 5 da, ne? Wo die, und danach bebte das Haus und so. Wie ist das denn jetzt? Darf ich Gott nicht um Wunder bitten? Ist das ein Versuchen jedes Mal, wenn ich Gott um Wunder bitte? Es kommt drauf, auf deine Haltung drauf an. Die Pharisäer kommen zu Jesus und sagen, hey, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann tu doch hier ein Wunder. Und Jesus sagt so, nichts davon kriegt ihr nicht. Das einzige Wunder, was ihr kriegt, ist das Zeichen Jonas. Ne? Ich werde sterben und wieder auferstehen, genauso wie der 3 Tage. Also ich tue euch kein Zeichen. Warum tut Jesus denen kein Zeichen? Und dann irgendwie ein paar Seiten weiter kommt irgendein Leprakranker und er wird geheilt. Dem tut er ein Zeichen. So, warum? Ja. Das Volk Israel, das war in der Wüste und alle mit regelmäßigen Abständen hatten sie irgendeine Not. Ne? Entweder Pharao ist hinter ihnen her, will sie umbringen, sie haben nichts zu essen, sie haben nichts zu trinken und so weiter. Und jedes Mal sorgt Gott für sie und kümmert sich um ihre Not. Und jedes Mal das Volk Israel so, willst du, dass wir sterben? So, hast du uns hier in die Wüste geführt, damit wir alle hier verrecken? Wenn du Gott bist, ne, müsstest du doch jetzt hier, ne, müsstest du das doch schon längst hier fertig für uns haben. So. Und Gott bemüht sich und tut ein Wunder nach dem anderen. Und wie viel verändern diese Wunder in den Herzen der Israeliten? Gar nichts, bis zum Ende. Sobald ist Gott, ne, bis zum Ende haben sie diese, da entsteht nie dieses Vertrauensverhältnis. Ja, Gott ist unser Vater, der hat uns bis hierhin geführt. Er hat uns so unglaublich gerettet. Er wird es wahrscheinlich jetzt auch schon wieder machen. Das entsteht einfach nie. Und deswegen lesen wir im Hebräerbrief, die hatten ein böses, ungläubiges, hartes Herz und deswegen sind sie nicht in das verheißene Land gekommen. So. Ne? Da ist nie dieses Vertrauensverhältnis, was der quasi der Ackerboden für Glauben ist, für einen rettenden Glauben. Ja? Und wenn wir ihn, und der Teufel versucht natürlich, das zu attackieren. Solange wir in dieser, wenn du Gott bist, dann musst du doch so. Ne? Das ist die Haltung, mit der die Pharisäer kamen. Das ist Gott versuchen. Und das Problem ist, egal wie viel Wunder Gott tut, es wird nie ausreichen. Du wirst immer einen Grund finden, das Wunder irgendwie, wenn Gott dir erscheint, wirst du es auf deine körpereigene Chemie zurückführen oder es wird die Erinnerung, du wirst immer irgendeinen Grund finden, das Wunder wegzureden. Und es wird nie genug sein, weil dein egoistisches Fleisch, deine Begierde, dein gefallener Mensch, in die, deine Seele, in die, dein böses Herz wird, ist unstillbar. Gott, selbst Gott mit all dem, was er tun kann, kann dieses böse Verlangen, nicht egoistische Verlangen nicht stillen. Es wird nie genug sein. Deswegen sagt Jesus zu den Pharisäern, es hat keinen Zweck, dass ich hier irgendwelche Wunder tue. Hey, ganz Israel redet von meinen Taten. Ihr habt hier Leute, da ist ein Blinder, der ist sehend geworden. Ihr habt ihn befragt und ihr habt die Eltern befragt und ihr glaubt denen. Was wollt ihr noch? Ist völlig egal, was ich tue. Es wird nie ausreichen. Ja? Weil da nie dieses Vertrauensverhältnis entsteht. Und deswegen, das ist diese Haltung, der Teufel versucht Jesus hier in diese Haltung zu bringen. Ne? Gib doch deiner Begierde nach. Das ist hier die zweite Versuchung. Ne? Gott müsste doch eigentlich. So, ne? Und Jesus sagt, nö, Gott muss nicht. Und ab dem Moment, wo ich in diese Falle reintappe, dass ich denke, Gott müsste irgendwas, versuche ich Gott. Das ist Gott zu versuchen. Jakobus nennt das ganz einfach. Er sagt, ihr habt nicht, weil ihr übel bittet. Ihr bittet in euren eigenen Begierden, um es in euren eigenen Begierden zu verschleudern. Ja? Das ist ein Unterschied. Ob du betest, Gott, tu ein Wunder, damit meine Nachbarn deine Herrlichkeit sehen, oder Gott, tue jetzt ein Wunder, damit ich sofort wieder WLAN habe, oder was weiß ich, so, ne? Oder damit ich reich bin. Das ist ein Unterschied. Ne? Das eine ist wahrscheinlich egoistisch und das andere ist nicht für dich, das ist für die anderen. So. Das ist ein Riesenunterschied. Und da müssen wir auf unser Herz aufpassen. So, Vers 8, dritte Versuchung. Ja. Vers 8, wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mir anbetest. Okay, der Teufel ändert seine Taktik, das mit dem, wenn du Gottes Sohn bist, zieht anscheinend nicht mehr. Aber jetzt, ein Joker hat der Teufel noch hier und der ist schon heftig. Alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit, also ne, die Reiche der Welt haben eine Herrlichkeit, die ist natürlich zum nicht mehr das, was sie eigentlich sein sollte, aber die ist immer noch da und die ist von Gott gegeben. Und Jesus widerspricht ihm hier gar nicht. Ne? Jesus sagt dann in Vers 10, da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst dem Herrn, deinem Gott, anbeten und ihm alleine dienen. In dieser dritten Versuchung, Jesus widerspricht ihm nicht. Jesus sagt so, Moment mal, hey, die ganzen Reiche der Welt, die gehören alle nicht dir. Nö, das macht Jesus nicht. Ne? Jesus nennt ihn im anderen Evangelium, in Johannes, glaube ich, ne, den Fürsten dieser Welt. Ja, dieses Wesen ist schon der Manipulator im Hintergrund, der die Fäden zieht. Und jeder Mensch, der da, ich weiß nicht wie, ne, also jeder, der jetzt irgendwie das 20. Jahrhundert noch mitgekriegt hat, mit Nationalsozialismus, mit Kommunismus, mit Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg und dann auch die ganzen anderen Kriege in Afrika, Vietnam und ne, all das, das war das blutigste Jahrhundert ever. Ja. Und da haben wir nicht nur gesehen, wie einzelne Bösewichte, nein, wir haben gesehen, wie böse Menschen ganze Völker im Namen einer Religion oder Ideologie, ne, zum Beispiel Nationalsozialismus, wie sie ganze Völker, wie sie Leute, die sich sonst nur um ihre Gartenzwerge draußen kümmern, wie die auf einmal mitmachen und ein Teil werden von so einer krassen, teuflischen, dämonischen Verbrechermaschinerie und Bürokratie. Oh, ne? Das ist, ne, vielleicht ist das, hast du nie drüber nachgedacht so, aber für viele Historiker ist das nicht ganz einfach so, oder für die Philosophie ist das nicht einfach so, ne? Ja, wie konnten die nur? Naja, haben halt einfach mitgemacht. Also nein, so einfach ist das nicht. Ne? Da war schon ein orchestriertes, böse, surreales Böses dahinter, was am Ende komplett ein irrationales Böse, was nicht einfach durch Logik oder so, ich habe davon einen Vorteil, ne? So, das war schon sehr irrational. Und wenn das Böse sehr irrational wird, dann ist das immer ein starker Hinweis darauf, dass das vielleicht aus einer anderen Realität kommt. Ne? Und nicht, da steckt etwas dahinter, was anders tickt als wir. Ja, Satan sagt zu Jesus, dies will ich dir alles geben. Und das ist die Versuchung. Ja? Jesus ist gekommen, wofür? Um ein Reich aufzurichten, um alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit unter seine Friedensherrschaft zu bringen. Und Satan bietet ihm hier eine Abkürzung an. Wenn du mich anbetest, komm hier, kriegst du das alles, hast du dein Ziel geschafft. Oh, und übrigens ohne zu sterben und gefoltert zu werden und so. Ne? Das ist die Versuchung der Abkürzung. Und natürlich, Macht, ne? Andere Prediger, die sagen hier, Macht, Versuchung über Macht, natürlich, Macht ist ja auch im Spiel. Ne? Aber er bietet Jesus eine Abkürzung, schnell ans Ziel zu kommen. Ne? So, wie reagiert Jesus auf diese Versuchung? Und das ist wichtig für euch, ja? Weil früher oder später wird jede Versuchung daraufhin auf diese Worte hinauslaufen, weiche Satan. Und ihr müsst das lernen, dem Teufel direkt so ins Gesicht zu sagen, wie Jesus ihm das hier sagt. Und Jesus sagt das nicht das letzte Mal. Ne? Da gibt es noch so eine Stelle, wo der Satan sich des Petrus Verstand bemächtigt und Petrus merkt das nicht und Jesus sagt zum Satan so, hey, weiche. Ne? Das ist nicht das letzte Mal. Aber Jesus reicht es hier auch jetzt so. Jetzt ist auch genug geredet. Ne? Wir sind hier in der Wüste, nicht im Deutsch-LK. So wird nicht alles diskutiert. Und du kannst endlos mit dem Teufel diskutieren. Ja, und gegenseitig Bibelverse. Aber irgendwann läuft es auf eine Machtkonfrontation hinaus. Und die kommt jetzt. Ja. Jesus sagt, weiche und steckt ihm noch eines, steht geschrieben, hinterher, was wahrscheinlich mehr für uns
da steht, vermute ich mal, ne? Weil der Teufel bietet ihm diese Versuchung der Abkürzung und Jesus sagt, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, dienen und ihn allein anbeten. Und das ist das Gegenmittel gegen diese Versuchung der Abkürzung. Ne? Es geht Jesus nicht, selbst für Jesus geht es nicht in erster Linie um ein Ergebnis zu erreichen. Das größte Ziel ist und bleibt immer, du betest Gott an. Ja? Selbst das Ziel, ein Reich errichten, muss dem hinten anstehen. Ja? Zuerst betest du Gott an, dann hast du eine gute Gemeinde. Zuerst betest du Gott an, dann gute Gemeinschaft. Zuerst betest du Gott an, dann eine gute Gebetszeit, eine gute Lobpreiszeit. Es ist wichtiger, dass du in der Lobpreiszeit Gott anbetest, als dass du dich dabei gut fühlst. Ja, es ist so. Nicht toll, aber ist so. Und wenn das bei dir nicht so ist, bietest du dem Teufel genau da eine Angriffsfläche, wo er dich auf dich schon wartet. Ja? Der Teufel wird euch damit versuchen zu kriegen, wenn er weiß, wie wichtig euch euer gutes geistliches Ziel ist. Es geht ja hier gar nicht, ne, das Subtile dran ist, es geht ja hier gar nicht um irgendwelche profanen Sachen, wie ich will reich werden oder sonst was. Nein. Es geht hier um ein gutes, geistliches, gottgewolltes Ziel. Und ihr habt ja auch solche gottgewollten Ziele, die Gott in euch, oder wo euch klar ist, hey, das will ich irgendwann mal schaffen. Und für viele ist das auch einfach erstmal nur eine Berufsausbildung und ein Studium zu kriegen. Das ist auch gottgewollt. So, und wie wichtig ist das euch? Ist das wichtiger als Gott? Dann wird irgendwo der Teufel lauern und euch eine Abkürzung bieten, wo ihr einen schrecklichen Preis bezahlen werdet dafür, für diese Abkürzung. Ja? Ihr bietet euch eine Abkürzung und wenn das Ziel, euer gutes geistliches Ziel, wenn euch das wichtiger ist als Gott anbeten, dann werdet ihr die Abkürzung nehmen. Ja? Diese letzte Versuchung ist quasi der ultimative Test. Was ist dir am wichtigsten? Wer ist wirklich dein Gott hier? Ja? Und wenn dir Gott am wichtigsten ist, dann solltest du aufhören, mit dem Teufel zu diskutieren und ihm sagen, weiche Satan, ne? Hau ab. Ja? Und dann im letzten Vers für heute, da, Vers 11, da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. So, ne? Anscheinend war er doch Gottes Sohn, weil die Engel kommen und dienen ihm. Ja? Oh, und ich fasse das nochmal zusammen. Erste Versuchung über die körperlichen Bedürfnisse. Ne? Jedes Mal, wenn du dich nur auf einen Teilaspekt deines Lebens fokussierst, Nahrung, Körper, ne, zum Beispiel, ja, wie siehst du dein Leben? Gibt es einen Teilaspekt in deinem Leben, der zu viel Platz einnimmt oder der, wenn er kommt, alles andere verdrängt? Und dann ist dir das, ne, diese Lusterfüllung oder Begierdenerfüllung oder ja, Bedürfniserfüllung ist dir dann wichtig und alles andere ist dir egal. Dann bist du eine riesige Zielscheibe für den Teufel. Ja? Jesus war hungrig, hat sich von diesem Bedürfnis aber nicht beherrschen lassen. Ja? Und das ist auch wieder gegen, der Zeitgeist ist follow your passion. Follow your passion wäre in diesem Fall, ja okay Gott, mach mal bitte Steine zu Brot. Ne? Nee. Ja? Jesus macht hier nicht follow your passion. Jesus sagt so, ey, ich weiß, was meine Passion, mein Bedürfnis, meine Leidenschaft ist, aber Passion kommt jetzt an die Leine und wird mir gehorchen und wird mit mir Gassi gehen, bis das hier vorbei ist. Ja? Ja, folge deinen Leidenschaften, folge deinem Gefühl, tu, was du dich fühlst. So, ne? Folge deiner Begierde ist der Weg des geringsten Widerstandes und das funktioniert nicht. Leben ist nicht nur Essen, nicht nur Aussehen, nicht nur Ansehen, nicht nur Punkt, Punkt, Punkt. Leben ist mehr. Das ist die erste Versuchung. Ja? Körperliche Bedürfnisse. Zweite Versuchung, das egoistische Herz. Ja? Gott soll etwas für mein egoistisches Herz tun. Ich benutze das Geistliche zur eigenen Fleischbefriedigung. Und mit Fleisch meine ich meine gefallene Natur. Ich möchte Gott dazu bringen, etwas oder dahingehend manipulieren, dass er für mich etwas tut, um mir etwas zu beweisen. Ne? So eine Umkehrung des Vertrauensverhältnisses oder ein Bruch des Vertrauensverhältnisses zwischen dir und Gott. Wenn du wirklich Gottes Kind bist, ne? Wenn ich wirklich Gottes Kind bin, dann müsste Gott doch das und das und das tun. Diese Art zu denken ist nicht gut. Dritte Versuchung, ja, Versuchung der Abkürzung. Wenn Gott dir nicht das Wichtigste ist, wirst du die Abkürzung nehmen. Zum Beispiel Petrus möchte Jesus daran hindern, ans Kreuz zu gehen. Weil Petrus konnte das nicht, dass dieser Typ stirbt. Jesus hat Petrus Identität gegeben und alles. Das passte nicht in sein. Ne? Petrus wollte lieber, dass Jesus sich auf den Thron setzt und das Reich sofort anfängt. Ne? Aber diese Abkürzung gab es leider nicht. Bist du bereit, den ganzen Weg zu gehen? Bist du bereit, Gott über alles zu stellen? Dann sage mit Jesus, weiche Satan. Ne? Und genau, du kannst dieselbe Prüfung erwarten. Ja? Es ist keine Versuchung zum Bösen oder so. Es ist ein Test, es ist eine Prüfung. Ne? Du bist nicht dein Körper. Gott wird dich prüfen in Bezug auf körperliche Bedürfnisse. Du bist nicht dein Körper. Gott wird deinen Egoismus prüfen. Wie sehr willst du etwas für dich? Bist du bereit, dich selbst zu verleugnen? Ja. Und Gott wird deine Geduld prüfen. In Jakobus gibt es einen krassen Vers. Nee. Jakobus oder Hebräer? Ich weiß es nicht. Aber den gibt es, wette ich mit euch. Der hat mich echt getroffen. Ne? Das heißt, sinngemäß heißt es, du tust Gottes Willen, wenn du geduldig wartest. So, also geduldig warten ist ein Teil, um Gottes Willen herbeizuführen. Das ist fies. Ja, aber das ist dieser Test halt. Das ist dieser Test. Ich muss mal den Vers raussuchen. Das finde ich jetzt doof, dass ich den nicht mehr finde. Aber ich habe den schon oft in der Predigt erwähnt. Der ist schon so, der ist schon ein richtiger In-Your-Face-Vers. So, ne? Aber ein Teil Gottes Willen zu tun, ist geduldig warten zu können. Und der Teufel steht da und bietet dir eine Abkürzung zu einem schrecklichen Preis an. Aber mein letzter Satz für heute, du musst da nicht alleine durch. Jesus ist der Kämpfer. Jesus hat die Versuchung bereits für dich besiegt. Und dieser Jesus, der in der Wüste den Teufel besiegt hat, der ist in dir. Ja. Und wenn er nicht in dir ist, kann er in dich kommen, wenn du ihn einlädst. Und Jesus, du gehst da mit Jesus, du gehst da nicht alleine wie Jesus in der Wüste, du gehst da mit Jesus rein. Und du kannst auch sagen, ja, ne, Jesus, kannst du bitte mal den Kampf übernehmen für mich? Es wird mir gerade ein bisschen zu intensiv hier. Ne? So wie die Jünger Jesus im Boot aufgeweckt haben, weil ihnen die Wellen zu dolle wurden. Das kannst du auch machen. Amen. Jesus, danke, dass du mit uns in die Klausur, in die Prüfung, in den Test gehst. Danke, dass wir nicht alleine sind. Und danke, dass du immer noch mit Leichtigkeit gewinnen kannst. Und so wollen wir uns daran erinnern, dass du der Kämpfer bist und nicht wir. Und wir nehmen dich überall hin mit. Wohin wir auch heute Morgen und in der Rest der Woche gehen. Wir wünschen uns, dass du uns beibringst, ein Herr über unsere körperlichen Bedürfnisse zu werden. Wir wollen uns nicht von unserem Körper bestimmen lassen. Wir wollen auch lernen, dir zu vertrauen und nicht dich mit Forderungen zu überhäufen. Und hilf uns, geduldig zu sein, wenn das, was wir wollen, nicht sofort kommt. Amen. So, wir hören noch ein Lied. Und dann beenden wir das Ganze und dann gehen wir zum Abendmahl.